Den kennen viele. Cristiano Ronaldo. Yeah. Sein breites Grinsen ist ja weltbekannt. Der gehört oder ist der Mann, der auf Instagram die meisten Follower hat, mit 219 Millionen Followern. Folgt Ariana Grande. Das ist diejenige, die in Manchester ein Konzert hatte, bei dem dann ein Bombenanschlag war, was dann abgebrochen werden musste. Die hat 187 Millionen. Und dann kommt Dwayne The Rock Johnson. Könnte mein Vorbild sein, wenn ich nicht schon so alt wäre. Mit 184 Millionen Followern. Das sind Leute, die irgendwo Nachfolger haben. Auf Twitter sieht es etwas anders aus. Twitter haben wir ja gehört, wie da alles drunter und drüber geht mit bestimmten Leuten. Auf alle Fälle unangefochten an erster Stelle Barack Obama mit 117,7 Millionen Followern. Justin Bieber mit 111,7 Millionen und Katy Perry mit 108,5 Millionen. Ich sehe, es gibt ein paar Leute, die tatsächlich kennen. Welche aus den älteren Semestern fragen sich, wer sind das Leute aus dem Barack? Kennt die wahrscheinlich weniger. Aber die meisten von denen sind ja aus der Unterhaltungsindustrie. Fußball ist ja auch nichts anderes als Unterhaltungsindustrie. Also, und Politik manchmal auch. Mehr Ernsthaftigkeit wie Unterhaltung. Wenn man da die Fernsehsendungen anguckt, also ständig sind dieselben Leute in den Talkshows bei Illner und der anderen. Und du denkst, haben wir nur die Politiker, aber es werden immer dieselben gezeigt. Das ist halt, die haben den meisten Unterhaltungswert scheinbar. Wenn diese Leute so viele Followers haben, dann prägen die auch, oder? Dann haben sie einen prägenden Einfluss auf uns. Und unsere Predigtserie heißt ja zunehmend in der Heiligkeit. Und stellt man sich die Frage, wie kann man denn in der Heiligkeit zunehmen, wenn man manche Vorbilder so vor sich sieht. Und ich beobachte immer wieder, seit Jahren, mich interessiert nicht so sehr, was die produzieren. Also man hört die Lieder im Radio manchmal und denkt, ah ja, das ist die oder das ist die typische Stimme von der oder dem. Aber mich interessieren die Geschichten dieser Leute. Und wenn ich diese Geschichten beobachte, dann stelle ich fest, viele dieser Menschen kommen aus Elternhäusern, die gar nicht so unnormal sind. So normale Elternhäuser, Vater, Mutter, Kinder. Manche von denen sogar christliche Elternhäuser, wie bei Katy Perry. Ihre Eltern sind Pastoren von der Pfingstgemeinde. Und dann kommen sie ins Showbusiness und dann beginnt so der Drift. Der Drift weg von dem, wo sie hergekommen sind. Es ist manchmal ein gradueller Drift, nicht so schnell bemerkbar. Bei manchen ist es tatsächlich ein Ausbruch aus ihrem Elternhaus. Aber auf alle Fälle, Namen wie Britney Spears oder Miley Cyrus tauchen da auf und irgendwann erkennt man nicht mehr, woher die eigentlich gekommen sind. Es ist von dem, was sie eigentlich mal hervorgebracht hat, fast nichts mehr zu erkennen. Ich habe mich mit diesen Leuten befasst und es gibt auch eine Seite, die heißt dann Prominente Glauben. Und dann findet man solche Leute auch und irgendwie gibt es auch Glaubensäußerungen immer noch von denen. Und dann denkst du, du siehst bei Wikipedia ihre Lebensläufe, was da alles drin ist und dann irgendwo noch ein paar fromme Statements daneben. Und natürlich weiß ich, dass jeder von uns in seiner Biografie genügend Brüche hat und genügend Dinge, die er immer noch lebt, die nicht zu seinem Glauben so richtig dazu passen, an denen er arbeitet. Und ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als ob ich jetzt mich zum Richter dieser Leute aufschwingen möchte. Es ist nur sehr eindrücklich, wie ihr Lebenslauf immer wieder verläuft. Es ist, als ob sie auf einen mehr oder weniger fast schon festgesetzten Pfad draufkommen und dieser Pfad unweigerlich in eine bestimmte Richtung geht. Das Erfolgsrezept, dem sie folgen, ist letztendlich Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Und mit Rock'n'Roll, da ist nicht nur die Musik gemeint, sondern ein ganzer Lebensstil. Wenn wir also solche Influencer anschauen, und wir werden alle von irgendwas beeinflusst, wir müssen uns Rechenschaft darüber ablegen, von wem wir uns eigentlich beeinflussen lassen. Welchem Ideal wir nachfolgen. Deshalb ist heute das Thema, wessen Follower bist du? Wenn du jemanden benennen müsstest, wer ist derjenige, mit dem du dich identifizieren würdest, der dich inspiriert in deinem Leben, der, wenn du an bestimmte Dinge denkst, dann denkst, wie würde der das vielleicht machen? Oder die? Der Predigttext heute steht in 1. Thessalonicher 1, 6 bis 10 und ich habe ihn jetzt nicht in der Gänze auf dem Slide. Hört ihn euch einfach erstmal an, nachher gucken wir uns Details an. Ich lese ihn einfach vor. Vielleicht macht ihr die Augen zu, schlummert nicht weg, sondern hört konzentriert zu. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Entsprechend dem Thema werden wir uns schwerpunktmäßig mit den Versen 6, 7 und 8 befassen, 9. Aber ihr seht, das Thema ist, wessen Follower bist du? Vers 6 heißt es, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und des Herrn. Dieses Nachahmer, da kommt, steckt das griechische Wort Mimetai dahinter. Ihr seid Mimetai geworden. Kennt jemand ein deutsches Wort, was dem ähnlich ist? Mimen oder der Mime oder die Mimin. Ja, ist ein altes Wort, was man so im Neudeutsch wahrscheinlich nicht mehr so kennt. Die Jüngeren kennen es wahrscheinlich nicht mehr so sehr. Aber früher hat man, wenn man einen großen Schauspieler besonders kennzeichnen wollte, davon gesprochen, dass das ein großer Mime war. Schauspieler sind Menschen, wir wissen das, aber ich erkläre es nochmal, einfach damit es uns bewusst wird auf dem Hintergrund von diesem Begriff Mime. Schauspieler sind Menschen, die in die Rolle eines anderen hineinschlüpfen, um ihn darzustellen. Wenn ein Drehbuch da ist, eine Romanvorlage, dann versucht der Schauspieler, diese Person so gut kennenzulernen wie möglich, um sie dann möglichst authentisch, so wie diese Person dargestellt worden ist, oder vielleicht, wenn es um einen biografischen Film geht, so wie sie tatsächlich gewesen ist, darzustellen, ihr möglichst treu zu sein. Also, Nachahmer sind Menschen, die andere ansehen und anfangen, sich so zu verhalten, wie diese sich verhalten, wie diese leben, wie diese handeln. Das sind Nachahmer. Und bei den Kindern sehen wir es, die lernen vieles von uns. Die ahmen uns nach. Die Leute auf Twitter, Instagram, YouTube und wie auch diese ganzen sozialen Medien heißen mögen, wo man sich verewigen kann, die scheuen sich nicht, ihre Follower beeinflussen zu wollen. Wenn sie das nicht wollten, würden sie sich nicht mehr oder weniger da exponieren. Und ihre Ergüsse da rauslassen. Ich habe bei YouTube, da gibt es einen schwedischen Mann, der in England wohnt, ich weiß nicht seinen Namen, ich habe mir aus dem Channel nicht gemerkt, aber der ist der Führende bei YouTube mit den meisten Abonnenten seines Kanals. Was, wer? Ich weiß nicht. Nee, ist nicht ne. Nee, da, wenn man den anschaut, der kommentiert ein bisschen so das Geschehen, das macht sich Gedanken über manches. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, das hat mich jetzt riesig vom Hocker gehauen, als ich den mal geguckt habe. Aber offensichtlich hat er einen Haufen Leute, die ihn anschauen. Paulus davon zu reden, dass die Thessalonicher seine Nachahmer, seine Follower geworden sind. Ja, er ist froh darum. Und an einer Stelle sagt er oder ermutigt er die Leute, nicht seine Nachahmer zu sein, sondern sogar Gottes Nachahmer. So seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Schaut auf euren himmlischen Vater, was der himmlische Vater tut und handelt so als seine Kinder. Dreimal ermutigt er die Christen, einmal die Christen in Korinth, in 1. Korinther 4, 16 und 11, 1 und einmal die Philipper in Philipper 3, 15, seid meine Nachahmer. Ja, der hat keine Mühe, die Menschen einzuladen, seid meine Nachahmer. Wir würden denken, das ist aber ganz schön arrogant, oder? Sich so in den Mittelpunkt stellen. Aber hat keine Mühe damit. Und seine Mitarbeiter, denen sagt er, dass sie Vorbilder sein sollen, dass sie sich als Vorbilder hinstellen sollen. Da heißt es, da kommen wir noch hin. Er sagt auf alle Fälle, ich weiß jetzt nicht, irgendwie habe ich das Gefühl. Naja, wir werden es sehen. Ich werde jetzt einfach hier weitermachen und gucken, wo wir da hinkommen. Er sagt im Thessalonicher Brief, ihr seid meine Nachahmer und des Herrn Nachahmer geworden. Ihr seid mir und dem Herrn gefolgt. Ihr konntet mir folgen, weil ich dem Herrn gefolgt bin. Und das ist, glaube ich, etwas seine Grundlage. Er ist sich sicher, dass er die Leute, die er zur Nachahmung einlädt, wird, weil er versucht, Jesus nachzufolgen. Worin sind sie ihm und dem Herrn gefolgt? In 1. Thessalonicher 1,6 heißt es, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Sie haben das Wort Gottes, das Evangelium, unter schwierigen Umständen aufgenommen. Umständen, die sie mit Paulus und mit Jesus gemein hatten. Ja, darin sind sie Nachahmer von Paulus und vom Herrn geworden. Sie haben das Wort in schwierigen Umständen aufgenommen. Stimmt das? Wie sah es bei Paulus aus? Hatte der so, solche Umstände wie die Thessalonicher? Wenn man sich erinnert an seine ersten Glaubensanfänge, dann sieht man, er war in Damaskus, vor Damaskus von Jesus konfrontiert worden, dann zum Glauben gekommen und hat dann in Damaskus das Evangelium verkündigt. Was war die Konsequenz? Er hat nahezu Haue gekriegt, er wurde verfolgt, er wurde mit dem Tod bedroht, er musste über die Stadtmauer in einem Korb runtergelassen werden, damit er sein Leben davonbringen kann. Wie sah es bei Jesus aus? Jesus ist ja eigentlich das Wort Gottes. Und dieser Logos, obwohl er das vollkommene Wort war, in seiner Erdenzeit, hat er nicht aus sich heraus selber geredet, sondern er hat nur das geredet, nur das getan, nur so gehandelt, wie er es vom Vater empfangen hatte. Deshalb ist er in diesem Sinne eben auch ein Vorbild für die Thessalonicher gewesen. Jesus hat das Wort für die jeweilige Situation, für diesen Tag, für diese Menschen von Gott empfangen. Und in welchen Umständen hat er es empfangen? Die Umstände waren gleich, wie bei Paulus, wie bei den Thessalonichern. Die Pharisäer und Sadduzäer haben ihm nachgestellt, wo sie nur konnten. Ständig wollten sie ihm Fallen stellen, teilweise wollten sie ihn den Berg runterschmeißen. Er hat im Prinzip schon vorgelebt, was seine Jünger später erleben würden. Er hat das Wort Gottes, das Wort des Vaters in Bedrängnis und in Trübsal empfangen. Er sagt seinen Jüngern, wenn sie mich hassen werden, dann werden sie auch euch hassen. Das ist ganz normal. Das sind eure Aussichten. Als ich vor 45 Jahren gläubig wurde, das war damals noch in der Landeskirche, auf dem Dorf, da gab es ein Pfarrhaus. Da haben wir uns im Pfarrhaus von der Landeskirche mit dem dortigen, von der Landeskirche angestellten Jugendreferenten getroffen zum Hauskreis. Er, seine Frau, eine Kindergärtnerin, noch eine andere junge Frau und ich. Und im Dorf hieß es, die treffen sich da in einer Sekte. Sobald man seinen Glauben ernst nimmt, sobald du deinen Glauben ernst nimmst, sobald du Jesus von Herzen ernsthaft nachfolgst und diesen Glauben auslebst in Gemeinschaft, sei es in dieser Gemeinde oder in einer anderen Gemeinde, wirst du um dich herum das Flüstern hören, der oder die geht in eine Sekte. Lässt du dich dadurch abhalten? Jesus zeigt vielfach auf, was es heißt, ihm nachzufolgen, sein Follower zu sein. In Matthäus 16, 24 heißt es, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Sich selber verleugnen heißt, sich nicht mehr an erste Stelle setzen. Sich nicht mehr zum wichtigsten Menschen des eigenen Lebens zu machen. Das heißt, sich selber verleugnen. Und der nehme sein Kreuz auf sich, der sterbe mit mir, der sei bereit, mit mir zu sterben, und zwar täglich. Und folge mir nach. Jesus nachfolgen bedeutet mehr, als Jesu Channel zu abonnieren. Jesus nachfolgen heißt mehr, als ein paar Likes auf seiner Facebook-Seite anzuklicken. Jesus nachfolgen heißt mehr, als ein Facebook-Friend zu werden. Jesus nachfolgen bedeutet, bereit zu sein, den ultimativen Preis der Nachfolge zu bezahlen. Ich habe neulich wieder von Iran gelesen, dass da viele, scharenweise Menschen zum Glauben kommen, obwohl die Mullahs alles tun, um das zu verhindern. Obwohl sie die Ausgaben in Millionenhöhe erhöht haben, um in die Vororte, in die Städte Religionslehrer zu schicken, die verhindern sollen, dass die, insbesondere die jungen Leute im Iran, dem Islam den Rücken kehren. Und sie werden bedrängt, sie werden ins Gefängnis geworfen, sie werden mit allem Möglichen bedroht. Und tatsächlich, viele werden auch bestraft für ihre Bekehrung. Die wandern dann in den Knast. Jesus nachfolgen bedeutet, diesen Preis zu zahlen, den wir jetzt vielleicht hier noch nicht zu bezahlen haben, aber den du vielleicht in deinem persönlichen Umfeld durchaus, je nachdem, schon anfängst zu bezahlen. Die Thessalonicher haben das Evangelium in Bedrängnis, in Unterdrückung und in der Verfolgung empfangen. Das war ihr Glaubensstart. Von Anfang an hatten sie es nicht einfach. Wenn du es in deinem Leben einfach haben willst, wenn du es in diesem Leben, auf dieser Welt einfach haben willst, dann sage ich dir eines, werde nicht Christ. Werde nicht Christ, wenn du es einfach haben willst. Als Christ hast du in dieser Welt mehr Probleme, als wenn du nicht Christ bist. Die Thessalonicher haben das Evangelium nicht nur in Bedrängnis angenommen, sie haben es sogar mit Freude angenommen. Welcher Irrsinn, die werden bedrängt, verleumdet, einer muss riesige Mengen von Kaution zahlen, wahrscheinlich hat er sich dadurch finanziell ruiniert, und trotzdem haben sie das Evangelium mit Freuden angenommen. Die Freude war dabei, die entsteht, wenn der Heilige Geist in uns wirkt, wenn er in uns das Evangelium zum Erblühen bringt, wenn er die Freude in uns ausgießt und in uns Freude als Frucht seiner Gegenwart und seines Wirkens in uns wachsen lässt. Das ist das, was auf der anderen Seite des Kontos steht. Einerseits Bedrängnis, andererseits Freude. Wir lesen in Apostelgeschichte 5, 41, da heißt es, sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Hey, die waren happy. Jawohl, Gott hat uns würdig erachtet, dass wir für ihn Schmach erleiden dürfen. Kannst du dir vorstellen, dass du Freude empfindest, wenn dich andere wegen deines Glaubens an Jesus verlachen, verachten, ausgrenzen, nicht ernst nehmen, dich verleumden oder sogar gewalttätig gegen dich werden. Kannst du dir vorstellen, dabei Freude zu haben? Vorstellen können wir uns wahrscheinlich nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist uns die Freude in diesen Situationen geben wird, damit wir sie ausstehen können, durchstehen können. Kannst du dir vorstellen, Paulus als Vorbild zu haben? Den Paulus und Mitarbeiter, die ich gerade gleich beschreiben werde, ihr Leben. Wir hätten gern die Massen an Bekehrungen. Wir hätten gern die Zeichen und Wunder. Wir hätten gern die Gemeinden, die entstehen. Paulus sagt, und da spricht er im Prinzip davon, dass er sich als Vorbild empfiehlt, also da heißt es, sondern in allem empfehlen wir uns als Gottes Diener. In vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, in Wachen, in Fasten, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, durch Ehre und Unehre, durch böse und gute Nachrede, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht Getötete, als Traurige, aber allzeit uns freuend, als Arme, aber viele reich machend, als nichts habend und doch alles besitzend. Wäre ich nicht beim Thema, wo ich heute bin, das wäre ein Wahnsinnstext. Als Arme und viele reich machend. Du kannst die Taschen leer haben und das Herz voll und kannst viele reich machen. Als nichts habend und doch alles habend. Letztendlich die Ewigkeit vor Augen habend. Den Reichtum, den übergroßen Reichtum der Ewigkeit vor Augen habend und dann das Wenige, das Klägliche, was uns hier geboten wird, verachten können. Was war die Auswirkung der freudigen Jesus-Nachfolge bei den Thessalonichern, die sie bei Paulus gesehen haben? Was war die Auswirkung davon? 1. Thessalonicher 1,7, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern, zu Typon geworden seid. Ja, ein Typ, das kennen wir. Ja. Das ist der Typ sowieso von dem, ja, der Typ sowieso oder der Typ sowieso. Da haben wir klare Vorstellungen, also Typon. Als ich mich mit Michael Brenneisen über diesen Text unterhalten habe, da sagte er, man denkt sich, was bringt's, wenn ich als Christ lebe und mein Leben so gestalte, wie ich es gestalte? Was bringt's? Das sieht doch niemand. Das sieht doch niemand. Und dann hat er gesagt, aber wir sehen nicht, wie weit unser Vorbild reicht. Und genau so ist es. Ich weiß nicht, ob die Thessalonicher sich überlegt haben, wie kriegen wir möglichst viele Followers? Wie können wir möglichst große Influencer werden? Wir haben wahrscheinlich einfach, und das ist das, was Thomas ja auch schon als Zeugnis erzählt hat, sie haben einfach das Evangelium von Jesus mit Freuden aufgenommen, mit Freude, die ihnen der Heilige Geist gegeben hat. Er hatte in ihnen Raum und konnte sich ihnen auswirken. Sie haben sich weder durch Anfeindung noch durch Verfolgung und sonstige Schwierigkeiten davon abhalten lassen, Jesus nachzufolgen, ihr Christsein zu leben, wo immer sie waren. Das war wahrscheinlich ihr Erfolgsgeheimnis. Sie waren im richtigen Sinne begeistert von Jesus, weil der Heilige Geist in ihnen Jesus groß gemacht hat. Sie erkannten, und da spricht der Vers 9 davon, sie erkannten, dass Jesus wirklich lebt, weil sie ihn erlebt haben. Das war nicht ein intellektuelles Erkennen. In der Bibel, wenn es um Erkennen geht, geht es selten um ein intellektuelles Erkennen, sondern um ein persönliches Erfahren. Ja, Erkennen wird auch benutzt, wenn es um den sexuellen Akt von Mann und Frau geht. Das kann man nicht intellektuell erfahren. Ja, man kann nicht darüber philosophieren, wie das wäre. Das bringt nichts. Real wird die Sache erst, wenn es tatsächlich stattfindet. Jesus erlebt man real in seiner ganzen Existenz. Und die haben erlebt, dass Jesus real ist, dass er mit ihnen kommuniziert, dass er mit ihnen redet, dass er zu ihnen spricht. Wer dem wahren Gott begegnet ist, braucht keine anderen Götter mehr. Braucht keine Ersatzgötter. Wer dem lebendigen Jesus Christus begegnet ist, der braucht keine Ersatzerlöser mehr. Welches Idol würde in deinem Leben auf die Seite wandern, entmachtet werden, wenn Jesus in deinem Leben tatsächlich sich als lebendig erweisen würde? Wenn du Jesus tatsächlich die Chance geben würdest, dass er dir begegnen darf. Wenn du Jesus in dein Leben einladen würdest und sagen würdest, ich kenne dich nicht, aber ich will dich kennenlernen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich will dich kennenlernen. Welche anderen Götter müssten aus deinem Leben verschwinden? Und wärst du bereit, für Jesus diesen Platz freizumachen? Mit ihrem Lebenswandel, den sie bei Paulus und seinen Mitarbeitern abschauten und nachmachten, sind die Thessalonicher zu Vorbildern geworden. Seine Mitarbeiter, und jetzt kommen wir dahin, wo ich eigentlich gedacht habe, ich wäre schon vorher dran. Jetzt kommen wir dahin, ich habe es doch nicht völlig waffeln. Auf alle Fälle, wir sind jetzt da. Den Thessalonichern musste er nicht sagen, werdet meine Nachahmer oder werdet Vorbild. Die sind es automatisch geworden. Aber es gibt immer wieder die Notwendigkeit, dass uns offensichtlich Gott ein bisschen in den Hintern tritt. Und Paulus ist dann so ein Instrument bei seinen Mitarbeitern. Nämlich, da lesen wir, da schreibt er im Timotheus, im 1. Timotheus 4,12, sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben und in Keuschheit. Sei in deinem ganzen Leben, was die Verkündigung angeht, was die Auswirkung der Verkündigung angeht, was das Ausleben, die Art und Weise, wie du das Wort auslebst, angeht, wie du den Glauben praktizierst und wie du dein persönliches Leben lebst, sei insgesamt ein Vorbild den anderen, denen du dienst. Einem anderen Mitarbeiter schreibt er mehr oder weniger was Ähnliches. Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als Vorbild guter Werke darstellst. Scheinbar hatte die Mannschaft um Titus rum es nötig, dass ihnen jemand ein kräftiges Vorbild gibt. Und so sagt Paulus, du Titus, du sei jetzt deinen Leuten ein Vorbild. Sei dir bewusst, dass du Vorbild bist und sei es bewusst für sie. Das gilt, diese Aufforderung, diese zwei gelten auch uns. Allen. Männern, Frauen, Alten, Jungen. Wir sind eingeladen und herausgefordert, Vorbild zu sein. Was bedeutet es, Vorbild zu sein? Das Wort Typus wird auch da verwendet, wo es darum geht, dass Mose einen Typus gezeigt bekommt, nachdem er die Stiftshütte bauen sollte und alles, was damit zu tun hatte. Ja, da steht dieses Wort Typus. Nun ist die Frage, was hat Gott Mose auf dem Berg Sinai gezeigt? Hat er ihm ein kleines Modell, so Modelltempelchen oder Modellstiftshütte? Guck mal, Mose, so sieht das. So sollte es dann im Maßstab 1 zu 100 aussehen. Denkt ihr, er hat sowas gezeigt? Oder vielleicht ein Bauplan, hier ist die Skizze, alle drei Ansichten, voll bemaßt, so jetzt kannst du es bauen. Was denkt ihr, was hat er gesehen? Wir lesen davon, dass Gott Leuten einen Blick in den Himmel, ins himmlische Heiligtum gegeben hat in Jesaja, in Ezekiel und in der Offenbarung des Johannes. Wir sehen da, dass da Details beschrieben werden, und dass das eine Realität ist, auf die sich alles bezieht. Im Hebräerbrief ist davon die Rede, dass die irdischen Dinge ein Abglanz oder ein Schatten der himmlischen Dinge sind. Und es heißt dort, dass Jesus mit seinem Blut ins himmlische Heiligtum hineingegangen ist, um dort eine ewige Versöhnung für uns zu bewirken. Im Himmel ist der wahre Tempel. Im Himmel ist der wahre Gnadenthron. Und alles, was sowohl Mose und seine Jungs gebastelt haben, wie auch später Salomo und seine Jungs, ist ein Abglanz gewesen des Himmlischen. Das heißt, ein Typus ist mehr als nur eine Idee, so eine Mustervorlage, so ein erster Prototyp, der dann abgewandelt wird, wie man es halt gerade so braucht. Nee, ein Typus ist eigentlich etwas, was, das ist das Original, das ist das, der absolute Maßstab. So soll es sein. Und das soll nachgeahmt werden. Also Paulus sagt, seinen zwei Jungs, Timotheus und Titus, seid solche Typos. Seid solche möglichst exakten Darstellungen von dem, was es heißt, Christ zu sein. Keine kleine Aufgabe. Die Thessalonicher haben Paulus angeschaut und haben dann das getan, was sie gesehen haben. Worin bist du anderen ein Typus? Ein Vorbild, der Maßstab des Handels und des Glaubens. Michael hat vollkommen recht, wenn er sagt, wir wissen nie, wie weit unser Vorbild reicht. Manchmal erfahren wir es, wie bei Paulus, wie weit es gereicht hat, manchmal nicht. Wir sind in gewisser Weise immer Vorbild. Ja, wir können auch Vorbild im Negativen sein. Seid auch schon mal in die Situation gekommen, wo ihr gedacht habt, na also wenn ich mir den Knaben ansehe, was der so treibt, und der ist auch Christ. Warum nehme ich es dann so eng? Also dann könnte ich mir doch auch etwas mehr leisten. Dann muss ich es doch auch nicht so eng nehmen. Vielleicht bin ich der Einzige, dem es so gegangen ist. Und ihr alle seid da viel besser dran. Aber ich habe gemerkt, es gibt auch Negativvorbilder. Und ich kann auch ein Negativvorbild sein. Wenn wir in Heiligkeit zunehmen wollen, das ist ja unser großes Thema vom Thessalonicher Brief, zunehmen in Heiligkeit. Wenn wir in Heiligkeit zunehmen wollen, dann brauchen wir Vorbilder in der Heiligkeit. Und die Frage ist, ob die ganz anfangs genannten Vorbilder in der Heiligkeit sind. Also folgen wir Jesus nach und orientieren uns an ihm und an denen, die ihm nachfolgen. Aber wie erkennen wir gute Vorbilder? Wie erkennen wir gute Vorbilder? An den Früchten, ja? Wir können uns ein paar Fragen stellen. Wie gehen Sie mit Jesus um? Welche Rolle spielt Jesus in Ihrem Leben? Ist Jesus Ihr Herr, dem Sie Ihr Leben unterordnen? Ihre Pläne, Ihre Hoffnungen, Ihre Wünsche, Ihre Sehnsüchte und für ihn leben? Ist er Ihr Erlöser, dem Sie alles zu verdanken haben? Und dem gegenüber sie in Dankbarkeit leben. Wir könnten das noch weiterführen, diese Unterfragen. Wie gehen die Menschen mit Jesus um? Ist er für sie nur ein Lehrer, nur ein Philosoph, nur irgendwie, da hat er gute soziale Ideen? Oder ist das der Sohn Gottes? Der sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wenn ich dem ultimativen Wesen begegne, dann kann ich nicht mehr mit ihm jonglieren. Wie gehe ich mit dem um, was er gesagt hat? Biege ich mir das, was Jesus gesagt hat, so zurecht, dass es meinen Lebenswandel deckt und unterstützt? Oder lasse ich mich von dem, was Jesus gesagt hat, zurechtbringen, zurechtbiegen, zurechtfeilen, umformen, dass ich dem entspreche, was Jesus sich über mich gedacht hat? Wie lebe ich das, was er gesagt hat? Um es nochmal ganz praktisch zu machen. Menschen, die Gottes Wort nicht ernst nehmen, nehme ich nicht ernst. Menschen, die Gottes Wort nicht ernst nehmen, würde ich nicht ernst nehmen. Meine Empfehlung an euch. Menschen, die Jesus nicht als Herrn haben, würde ich mir nicht zum Vorbild nehmen. Wenn du willst, dass dir deine Kinder folgen, nachfolgen, dann folge Jesus nach. Und wenn du willst, dass dir deine Kinder gehorchen, dann gehorche Jesus. Michael zitierte einen allseits bekannten Spruch: Du kannst deinen Kindern sagen, was du willst, sie tun doch das, was sie bei dir sehen. Die Lehre und das Leben müssen übereinstimmen, ansonsten bestimmt das vorgelebte Leben die Nachfolge. Das vorgelebte Leben, das dominiert, wenn die Lehre nicht übereinstimmt. Und so genauso funktioniert es ja mit Vorbild und Nachahmer. Aber das Vorbild allein, das Vorleben allein, das reicht eben auch nicht. Darüber habe ich, glaube ich, letzten Sonntag schon etwas gesprochen. Ich möchte es nochmal auch hier erwähnen. Manche haben es vielleicht schon erlebt. Ja, du rackerst dir hier einen ab. Und du denkst, und die anderen? Macht keine Anstalten, deinem Vorbild zu folgen. Sind alle sehr beschäftigt. Wichtigeres zu tun, als Stühle zu stellen, Tische zu stellen oder wieder zurückzustellen, aufzuräumen. Manchmal ist es so, du lebst das Vorbild so, dass es eigentlich sichtbar sein müsste und trotzdem wird es nicht wahrgenommen. Was machen wir dann? In der Regel, so sind wir Menschen, dann fängt es in uns an zu kochen und zu brodeln. Na, das war das letzte Mal, dass ich mich da reingehängt habe. Das nächste Mal sollen es die selber machen. Und es kocht, es brodelt, der Ärger wird groß und man distanziert sich dann von den anderen und sagt, wisst ihr was, ihr könnt mich mal kreuzweise. Was wäre eine gesunde Alternative? Hey, Thomas, komm, hilf mir. Ich bin hier am Reich Gottes bauen. Hilf mir, Reich Gottes bauen. Und das ohne Bitterkeit und ohne Unfreundlichkeit. Einfach, hey, ich bin ein Vorbild und ich lade jetzt ein, komm, folge mir nach. Komm und folge mir nach. Und das möchte ich auch heute Morgen tun. Komm und folge mir nach. Ich weiß, ich bin weit davon entfernt, ein ideales Vorbild zu sein. Aber es gibt ein paar Punkte, wo ich denke, da kann ich euch herausfordern. Ich lade jeden ein, es mir gleich zu tun, wenn er das möchte, Jesus nachzufolgen. Wenn du Jesus noch nicht nachfolgst, ich lade dich ein, mit mir Jesus nachzufolgen. Jesus als Herrn und Erlöser anzunehmen, dein Leben unter seiner Herrschaft zu führen, dazu lade ich dich ein. Das mache ich jetzt seit 45 Jahren und ich habe es keinen Tag bereut. Ich lade dich ein, denn sein Wort ist die höchste Autorität in meinem Leben. Und ich lade dich ein, Gottes Wort auch in deinem Leben zur höchsten Autorität zu machen. Jesus ist mein Herr und Erlöser, der für meine Schuld und Sünde gestorben ist. Und ich lade dich ein, Jesus ebenfalls zu deinem Herrn und Erlöser zu machen. Ich will in der Lage sein, meinen Glauben mit dem Wort und guten Gründen belegen, begründen zu können. Und deshalb tue ich alles, um mich mit guten, mit dem Wort und mit guten Gründen zu versorgen. Deshalb lese ich Bücher, höre Vorträge, die Gott bestätigen, die mir gute Gründe liefern, an Gott zu glauben, dass ich meinen Glauben begründen kann. Und ich lade dich ein, es mir gleich zu tun. Gestern hat mich jemand da angeschrieben und gesagt, bin mit Fragen beliefert worden. Kannst du mir helfen, diese Fragen zu beantworten? Dann konnte ich dieser Person ein paar Podcasts schicken und ein Schriftstück schicken. Einfach, um zu helfen, den Glauben mit guten Gründen zu versorgen. Und ich lade dich ein, tu es dem gleich, tu es mir gleich. Wir müssen nicht einfach nur, es ist halt so, glauben. Wir dürfen in der Schrift und darüber hinaus nach guten Gründen schauen und uns damit versorgen lassen. Und es gibt gute Gründe für unseren Glauben. Ich versuche, Jesus praktisch zu dienen in meinem Leben und in der Gemeinde, und ich lade dich ein, es mir gleich zu tun. Wann immer du praktische Gelegenheit in der Gemeinde findest, ergreife die Gelegenheit, sie zu tun, praktische Arbeiten zu tun. Wann immer neue Leute in diese Gemeinde zum Beispiel kommen, dazustoßen, versuche sie möglichst schnell in eine willkommen heißende, freundliche Beziehung einzuladen. Wann immer du hier jemanden etwas Gutes tun siehst, werde sein Nachahmer. Sei nicht zu stolz zu sagen, na gut, wenn der meint, dann müsste das machen, dann soll er halt. Lass dich inspirieren von den anderen. Und werd sein Nachahmer. Vielleicht nur in diesem Punkt, vielleicht im anderen Punkt beim anderen. Wir sind dazu da, einander anzureizen, Jesus nachzufolgen. Und dann bist du ein Follower und hast möglicherweise Follower, vielleicht Follower, von denen du nie weißt, dass sie dir nachgefolgt sind. Es gibt auch in meinem Leben Leute, denen nicht nachgefolgt sind, die wissen das auch nicht. Die würden wahrscheinlich erstaunt sein, dass sie meine Vorbilder waren. Aber immer wieder habe ich mir überlegt, wie würde der gehandelt haben in meiner Situation. Und es hat mich inspiriert, es hat mir eine gewisse Leitlinie gegeben. Und Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dass wir bereit sind, Vorbilder zu sein. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, aber auch Vorbilder zu suchen, danach Ausschau zu halten, uns inspirieren zu lassen, nach guten Vorbildern. Nach Vorbildern, die du empfehlen würdest. Ich bitte dich darum, dass du uns neu in deine Nachfolge hineinziehst. Dass wir zuallererst deine Nachfolger, deine Follower sind, bevor wir irgendeines Menschen Follower sind. Und dann hilf uns, dass wir einander anreizen können, zu guten Werken dir nachzufolgen. Amen.